Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es kommt ja nicht oft vor, dass die Idee eines Künstlers durch einen Lebensmitteldiscounter deutschlandweit bekannt wird. Aldi Nord ist das gelungen mit seiner Plastiktüte, die zurückgeht auf eine Idee von Günter Frutrunk. Weiße Streifen, weiße Balken auf blauem Grund. Mal erinnern sie ein wenig an einen Strichcode, mal an einen halben Buchstaben A wie Aldi. Und so ist aus einem hässlichen Alltagsgegenstand 1970 schon ein Designobjekt geworden. Günter Frutrunk, er war einer der ganz bedeutenden Maler der 60er und 70er Jahre. Heute ist er nur Kennern vertraut. 1923 wurde er geboren, mit Hans Arp war er befreundet, im Atelier von Fernand Léger hat er gearbeitet. Auf der Documenta 4, 1968, wurden Werke von ihm gezeigt. Und dennoch ist er nahezu unbekannt. Daran haben auch Retrospektiven in Berlin 1993 und in Vaduz 2012 nichts geändert. Das Kunstmuseum in Westfälischen Aalen zeigt nun Gemälde von Günter Frutrunk aus der privaten Münchner Sammlung Weishaupt. Michael Köhler hat die Ausstellung gesehen.
Günter Frutrunk hat natürlich ein wunderbares Bild gemalt, 1954, und zwar ein Monument für Malevich. Das ist ganz wichtig, weil das war eine sogenannte Hommage an den großen Künstler. Und das hat er aber auch zeitlebens nie aufgegeben. Diese Elemente, Kreis, Balken, Punkt, Linie, Strich, das taucht ja immer wieder auf.
Kurator Robert Freiberg zeigt im Aalener Kunstmuseum die Entwicklung des deutschen Malers Günter Frutrunk von den 50er Jahren bis zu dessen Freitod 1982. Der Einfluss Kasimir Malevichs bleibt sein Leben lang präsent. Er benutzt in den frühen Arbeiten die Elemente Kreis, Linie, Fläche. Und er bleibt der Idee des Höchsten verbunden.
Frutrunk hat gesehen, vielleicht auf erhaltenen Lithografien, die Phase, was unter dem Begriff der Suprematie zu verstehen ist. Und ich glaube, das hat Frutrunk bis zum Ende seines Lebens konsequent durchgezogen, eine Anleihe in dieser Anordnung der Sichtweise Malevichs mit hinüber zu transportieren.
Als Günter Frutrunk zu malen begann, war der abstrakte Expressionismus der amerikanischen Malerei und das informell in der deutschen Malerei vorherrschend. Beide Richtungen waren ihm zu ich verliebt.
Frutrunk hat aber gesagt, ich möchte weder konstruktivistisch arbeiten, noch irgendwie in einer Form abstrahieren. Ich will ja weg vom Gegenstand, das heißt, ich möchte aber das Geistige in den Vordergrund stellen.
Und das fällt den Betrachter in den großformatigen, stark farbigen Linien- und Streifenbildern sofort an. Da werden kräftige, kontrastierende Farben wie Gelb und Blau, Grün und Rot von dünnen, roten Linien und schweren, schwarzen Balken eingefasst. Sie haben keinen Anfang und kein Ende. Bewusst lässt er den Rahmen weg. Die endlosen Bänder scheinen über den Bildrand hinauszuwachsen.
Er lehnte sich ja gegen den Begriff des Streifens auf. Er sagte, es sind ja keine Streifen, die Bilder sind ja nicht vollendet in einem Rahmen, sondern das sind Bänder, die man ja auch fortlaufend in die Unendlichkeit denken muss.
Als Bauzeichner hatte Günter Frutrunk vor dem Krieg angefangen, wird dann an die sogenannte Eismeerfront eingezogen.
Er geht oder wird eingezogen nach Finnland, verbringt dort als Feldjäger seinen Kriegswehrdienst und wird dort viermal verwundet. Einmal schwer, mit einer ganz schweren Kopfverletzung, die zeitlebens dann auch für ihn ganz große Probleme bereitete. Und letztendlich vielleicht mit allen Randerscheinungen der Verletzung und so weiter dann zum Freitod führt 1982 im Atelier der Bildenden Künste in München.
Es mag paradox klingen, aber in den scheinbar ingenieurhaften Bildern mit parallel angeordneten, exakt gemalten Streifen liegen Zärtlichkeit und Mitgefühl. Nicht zufällig heißt ein spätes großes Werk aus zwei roten Balken auf weißem Grund Zuneigung. Zuneigung im doppelten Sinne. Die Balken neigen sich, der Betrachter neigt sich und alle miteinander geraten in zugeneigte Schwingung. Nicht zufällig heißt ein Werk von 1965 Cantus Firmus, feststehender Gesang, wie er im Barock üblich war. Für Johann Sebastian Bach begeisterte sich Frutrunk sehr.
Die Begriffe der Musik, der Intonierung, der Übertragung von Empathie über den Ton, über die Töne, über die Sinfonien und so weiter, in die Malerei zu übersetzen. Und das Nicht-Aussprechliche, das nicht mehr Greifbare und trotzdem Emotionale, das Zwischenmenschliche. Er versucht jetzt über den Rhythmus, was ja für ihn ganz bedeutsam ist. Der Begriff des Rhythmus, der Intervalle, der Orgelpunkt. Das sind Begriffe aus der Musik und er war natürlich ein ganz großer Musikliebhaber, der natürlich ganz bewusst sich an den Kontrapunkten der Musik orientierte, um das in die Malerei hinüber zu transportieren.
Diese Mehrstimmigkeit führt auch zu konkurrierenden Ordnungen im Gemälde. Und dann holt Kurator Freiberg einen Umschlag mit einer Tragetasche hervor.
Wir haben noch ein Kontingent erhalten für die Ausstellung, die sogenannten ehemaligen Aldi-Plastiktüten, die ja mit Ende 2018 in der Produktion eingestellt wurden.
Das war ein Werk von 1970. Museumsdirektor Stefan Trescher.
Solche Einflüsse der Op-Art sind ja durchaus greifbar. Ja. Das heißt, er beschränkt sich nur nicht darauf, ja, dass er irgendwie so einen Aha-Effekt erzeugen will und dann war es das, also mit der Augenirritation.
Im westfälischen Aalen ist ein deutscher Maler der konkreten Kunst der Nachkriegsmoderne zu entdecken, der ein Band zwischen Bild und Betrachter knüpft und der ein Band zwischen den Bändern seiner Bilder knüpft. Sie wirken wie Tasten eines imaginären geistigen Klaviers. Man muss sie nur mit dem Auge zu drücken wissen.